Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke und einer Weltzeitausgabe mit dem Schwerpunkt Westafrika, wo ja in diesem Jahr in vielen Ländern schon oder noch gewählt wird und wo zurzeit viele, vor allem junge Menschen, protestieren gegen die politische Elite in ihren Ländern oder etwa wie zuletzt in Nigeria gegen Polizeigewalt.
Und wir fürchteten selbst um unser Leben und die Demonstranten hatten ganz unterschiedliche Reaktionen um uns herum. Manche haben ebenfalls gebetet um ihr Leben. Andere wiederum haben gesagt, ich bin bereit für mein Land zu sterben und haben angefangen, die Nationalhymne zu singen. Sie haben gesagt, wir lassen uns nicht einschüchtern.
Was die Journalistin Fanny Fatscher hier schildert, ist die Situation, in der in Nigeria bei den Protesten gegen die berüchtigte Polizeitruppe SARS im Oktober alles eskalierte. An der Mautstation Lekki in einem Vorort von Lagos wurde eine Demonstration von Sicherheitskräften brutalst niedergeschlagen. Es kam zu Schießereien. Am Ende war von mehr als 10 Todesopfern die Rede. Inzwischen wurde die Polizeieinheit SARS aufgelöst. Die Wut über ausbleibende, umfassende Reformen und auf die ergraute politische Elite in Person des 77-jährigen Präsidenten Buhari aber bleibt. Und auch die Protestbewegung gibt es noch. Was kann sie nachhaltig in Nigeria verändern? Dunja Sadaki hat sich das angeschaut.
Demonstrierende an einer Mautstation in Lagos Ende Oktober. Eigentlich herrschte Ausgangssperre. Nigerias Regierung versuchte, die Proteste in den Straßen abflauen zu lassen, doch viele friedliche Demonstrierende blieben. Dann kamen vermummte und bewaffnete Männer, Augenzeugen sprachen von Militär und feuerten in die Menge. Ein Video davon kursierte danach in den sozialen Medien. Demonstrantin Nike Owumaf war dabei.
Sie haben uns gesagt, besorgt euch Fahnen. Sobald das Militär kommt, schwingen wir friedlich die Fahnen, dann schießen sie nicht. Wir hatten alle Flaggen und trotzdem haben sie auf uns geschossen und Leute sind gestorben.
Auch Thomas war in der Nacht dabei, erzählte er der französischen Nachrichtenagentur AFP. Augenzeugen wie er berichteten, dass die Bewaffneten im Dunkeln gekommen sind. Lichter und Kameras an der Mautstation sollen zuvor ausgeschaltet worden sein.
Es war brutal. Es ist unvergleichlich. Ich habe sowas nie vorher in Nigeria erlebt. Aber so wie es ist, kann niemand sagen, dass die Regierung nichts davon weiß. Warum haben sie das Licht ausgeschaltet und Menschen getötet?
Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden so mehrere Menschen Ende Oktober in Lagos von Sicherheitskräften getötet. Die Szenen, die sich wie ein Lauffeuer in sozialen Netzwerken verbreiteten, haben auch international Proteste ausgelöst. Nigerianische Demonstrierende protestierten vor den Botschaften vom südafrikanischen Pretoria bis nach London. EU- und UN-Vertreter verurteilten die Polizeigewalt im Land. Auch der zu dem Zeitpunkt noch kandidierende, frisch gewählte US-Präsident Joe Biden und die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton meldeten sich zu Wort. Ebenso US-Popstars wie Rihanna oder Beyoncé oder der südafrikanische US-Late-Night-Daily-Show-Host Trevor Noah und bekannte nigerianische Stars aus Musik und Sport. Erst einige Tage nach den Schüssen auf Demonstranten ergriff dann auch Nigerias Präsident, der 77-jährige Muhammadu Buhari, das Wort.
Ich fordere unsere Jugend auf, die Straßenproteste einzustellen und die Regierung konstruktiv dazu zu bewegen, Lösungen zu finden. Eure Stimmen wurden laut und deutlich gehört und wir antworten.
Die Antwort der Regierung geht vielen Demonstrierenden nicht weit genug. Nigerias Regierung hat wegen der Proteste schon länger eine Aufklärungsmission angekündigt, sowie einen Fonds, der Opfer von Polizeigewalt entschädigen soll. Spät, ihrer Meinung nach zu spät nach den Schüssen in Lagos, gab Präsident Buhari nämlich bekannt, dass es bei Demonstrationen gegen Polizeigewalt 69 Tote gegeben hat. Zivilisten, Polizisten, Soldaten. Er ließ aber im Unklaren, ob die Zahlen auch die Demonstrierenden beinhalten, auf die in Lagos geschossen wurde. Im Fokus der Kritik steht die Polizeispezialeinheit SARS. Seitdem ein Video im Netz kursierte, das zeigt, wie ein SARS-Beamter einen jungen Mann tötet, sind vor allem junge Menschen in Nigeria auf den Straßen. Die Vorwürfe seit Jahren, Korruption und Willkür, exzessive Gewalt, Vergewaltigungen und sogar Hinrichtungen. Das alles jahrelang sogar dokumentiert von Menschenrechtsorganisationen. Allein seit 2017 soll die Spezialeinheit für mehr als 80 Fälle von Folter, Misshandlung und willkürlichen Tötungen verantwortlich gewesen sein, sagt Issa Sanusi, ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Hauptstadt Abuja.
Es gab keine ernsthafte Untersuchung zu den Vorfällen über all die Jahre. Und wenn es eine gab, dann gab es keine gerichtliche Ahndung.
Die umstrittene Spezialeinheit SARS existiert zwar nicht mehr und wurde durch eine neue mit Namen SWAT ersetzt, doch die Protestbewegung blieb auf den Straßen. Das Problem, SWAT besteht aus denselben Mitgliedern wie SARS, also wurde lediglich der Name geändert, kritisiert Aktivistin Mariam Lauschi.
The truth is, the government has disbanded SARS before.
Die Regierung hat SARS schon einmal aufgelöst. Sie haben das schon 3 oder 4 Mal angekündigt. Und auch nach den früheren Ankündigungen haben wir gesehen, dass SARS-Polizisten weiter junge Nigerianerinnen misshandeln. Junge Nigerianer können den Worten der Regierung keinen Glauben schenken. Nigerianer wollen erst Handlungen sehen, bevor wir mit den Protesten aufhören.
Polizeigewalt in Nigeria ist schon lange ein Problem. Vor gut einem Jahr diskutierte Nigerias Tech-Industrie über Polizeigewalt. Ausgelöst durch den Tweet eines jungen Softwareentwicklers, der seinen Ärger auf Twitter Luft machte. Er sei von der Polizei in der Küstenstadt Lagos festgenommen und in Haft misshandelt worden. Die Polizei soll ihn gezwungen haben, über 1.000 Euro Schmiergeld zu zahlen, im Gegenzug für seine Freiheit, berichtete er. Was dem Softwareentwickler passiert ist, empfinden Vertreter von Nigerias Tech-Industrie als zunehmendes Problem. Ihr Vorwurf, Vertreter der Industrie, sogenannte Techies, also IT-Mitarbeiter und freischaffende Entwickler, würden absichtlich ins Visier genommen. Weil sogenannte Internet-Scammer in Nigeria dafür bekannt sind, extrem viel Geld zu machen, suchten korrupte Polizisten nach einer Möglichkeit, von potenziellen Kriminellen Geld abzuzwacken. Tatsächlich hat Nigeria ein großes Problem mit Internetbetrug. Das auszunutzen sei eine beunruhigende Polizeitaktik, findet Yunusa Zakariau. Er ist der Direktor des CITAD, des Zentrums für Informationstechnologie und Entwicklung in Nigeria. Yao befürchtet schwerwiegende Folgen für Nigerias Digitalwirtschaft.
The first is that it will stifle the growth of
Erstens gefährdet man so das Wachstum an Innovation in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Zweitens, das verursacht Probleme für junge Leute, die Arbeitsplätze online suchen und außerhalb des Landes. Und drittens, so werden gerade junge Leute, die auf dem Gebiet Fähigkeiten und Kompetenzen haben, aus dem Land getrieben, weil sie sich woanders eine Anstellung suchen. Und das bedeutet, du verlierst so die Besten. Und so bleiben wir bei der technischen Entwicklung immer hinten dran, denn du vergraulst die, die die technische Entwicklung anführen. Because you are taking away the people who lead the
technical revolution. Bereits in der Vergangenheit versuchten Mitarbeiter der Digitalindustrie auf Stigmatisierung durch Polizei aufmerksam zu machen. Jetzt stehen die Techies erneut an vorderster Front mit feministischen Gruppen. Zu denen zählt sich Mariam Lauschi. Sie gehört zur Feminist Coalition, einer Nichtregierungsorganisation für die Rechte von Frauen, die maßgeblich die Proteste unterstützt hat.
Die Feminist Coalition half bei der Verwaltung der Geldmittel. Leute haben gespendet und die Coalition half, die Bewegung zu unterstützen. Entweder mit der Übernahme von Arztkosten, Essen für die Demonstrierenden im ganzen Land. Und das zeigt, dass Frauen zu so etwas in der Lage sind und der Schlüssel für ein besseres Nigeria sind.
Die Feminist Coalition soll per Crowdfunding Spenden über 100.000 Euro gesammelt haben. Laut eigenen Angaben für Masken, Essen, Wasser, Krankenhausrechnung für Verletzte oder verhaftete Demonstrierende. Das Umfeld um Mariam Lauschi und die Organisatorinnen der End-SARS-Proteste haben es schon einmal geschafft, junge Leute auf die Straße zu bringen. Schon einmal war Mariam Lauschi Teil einer erfolgreichen jungen Massenprotestbewegung. Die Bewegung Not Too Young to Run, nicht zu jung, um sich aufstellen zu lassen, setzte sich 2018 erfolgreich für die Senkung des passiven Wahlalters ein. Der nigerianische politische Analyst Abubakar Umakari hält die End-SARS-Bewegung für bemerkenswert. Sie sei das Gegenteil der alten politischen Elite im Land, nämlich tech-affin, jung und weiblich.
They appear to be quite organized, quite resourceful.
Sie sind ziemlich gut organisiert, haben Ressourcen, woher kann man nicht so genau sagen. Und sie behaupten, dass es ihre größte Stärke ist, dass sie kein Gesicht, also keine Führung haben. Es ist nicht verwunderlich, dass vor allem Frauen die Bewegung anführen. Sie kommen größtenteils aus den Städten. Mehr und mehr Frauen sind an Universitäten, sie sind in sozialen Medien unterwegs, auf Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp und so weiter. Ein E-Protest, wenn sie es so nennen wollen. Aber sie nutzen auch Influencer, von denen viele Frauen sind, DJs, Musikerinnen und Bloggerinnen.
The popular singers, popular artists, major bloggers.
Massenproteste in Nigeria sind selten. Das Land, in dem rund 200 Millionen Menschen leben, ist gesellschaftlich zersplittert in Muslime und Christen und unterschiedliche Volksgruppen. Das macht es oft schwer, einen gemeinsamen Nenner für eine breite Protestbewegung zu finden. Die End-SARS-Proteste scheinen ihn gefunden zu haben. Analyst Abubakar Omakari findet aber, die Bewegung repräsentiere nicht das ganze Land.
It's almost a completely southern Christian affair.
Es ist fast vollständig eine südliche christliche Bewegung. Es gibt mehr Frauen im muslimischen Norden des Landes, die in dieser End-SARS-Bewegung gar nicht dabei sind. Die wenigen davon stammen aus einer Elite und stehen nicht an vorderster Front. Die Bewegung ist nicht pan-nigerianisch genug.
They are not pan-Nigerian enough.
Aktivistinnen wie Mariam Lauschieb widersprechen dem Analysten. Die Bewegung spreche sich für eine breite Reform der Sicherheitskräfte aus. Und das betreffe Nigerianer landesweit. Nicht nur der Polizeispezialeinheit SARS, sondern auch dem nigerianischen Militär werden immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Gerade auch im Norden des Landes, wo die Terrormiliz Boko Haram weiterhin Anschläge verübt. Eine Polizeireform, so mutmaßt das renommierte südafrikanische Institut für Sicherheitsstudien ISS, könne mithelfen, den Terror zu beenden. Denn nur ein Sicherheitsapparat, dem die Menschen vertrauten, sei in der Lage, auch die Gewalt im Norden Nigerias zu beenden. Dazu aber müssten verdächtige Polizisten auch wirklich vor Gericht gebracht werden, sagt Issa Sanusi, ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Hauptstadt Abuja.
Nehmt die Dinge in die Hand. Ich bin sicher, wenn sie das tun, werden die Nigerianer zu ihrem Leben zurückkehren. Niemand will den ganzen Tag damit verbringen, auf der Straße zu demonstrieren.
Eine weitere Herausforderung. Sowohl Polizei als auch die Justiz in Nigeria sind als korrupt verschrien. Die Korruption grassiert im Land. Im internationalen Vergleich gehört Nigeria zu den Ländern, die am stärksten von Korruption betroffen sind. Aktivistin Mariam Lauschi glaubt, dass die Bewegung Erfolg haben wird. Gerade dadurch, dass Frauen sie weiter antreiben, sagt sie.
Der Einfluss wird davon abhängen, wie nigerianische Männer dazu bereit sind, zusammen mit Frauen Dinge voranzubringen. Ich denke, für eine sehr lange Zeit haben wir in einem Land gelebt, wo zu wenig Frauen im Parlament waren. In Führungspositionen und auch in Unternehmen wurde Frauen kein Raum gewährt. Uns ist wichtig, erfolgreich zu sein, und zwar in allen Bereichen, im städtischen oder ländlichen Bereich, egal wo.
Seit den heftigen Unruhen in Lagos im Oktober herrscht erst einmal Ruhe auf den Straßen. Nachdem die Regierung aber angekündigt hat, die Bankkonten der Feminist Coalition zu blockieren und so der Bewegung den Geldhahn zuzudrehen, sind neue Proteste angekündigt.
Die Situation wird sich jetzt also wohl erstmal nicht wirklich beruhigen in Nigeria und damit ähnelt die Lage vor Ort zumindest auf den ersten Blick auch der in anderen Ländern Westafrikas. Menschen in Nigeria sind im Schnitt 18 Jahre alt, der regierende Buhari fast 80, eine Altersdiskrepanz, die in der Region ja fast die Regel zu sein scheint. In Elfenbeinküste zum Beispiel löste die Präsidentschaftswahl Ende Oktober ja schon im Vorfeld monatelang Gewalt aus, weil der 78-jährige Machtinhaber Ouattara zum dritten Mal antrat, obwohl die Verfassung das ja verbietet. Nun wurde er angeblich mit 94% der Stimmen wiedergewählt und die Opposition will das Ergebnis aber nicht anerkennen. Auch in Guinea führte die erneute Wahl des 82-jährigen Amtsinhabers Alpha Condé zu Protesten. Aber die Frage ist natürlich, sind die Situationen in den Ländern tatsächlich vergleichbar? Dunja Sadaki ist ja Korrespondentin vor Ort. Wie sehen Sie das denn? Klammert sich in all diesen Ländern eine alte Elite an die Macht, gegen die nun eine junge Bevölkerung rebelliert?
Das kann man durchaus so sagen. Also Präsident Ouattara, Sie haben es angesprochen, fast 80 Jahre alt und schon seit 10 Jahren im Amt. In der Elfenbeinküste hatte noch im Frühjahr eigentlich gesagt, er will einer jüngeren Generation das Feld räumen. Aber dann im Sommer starb der Kandidat, den er sich für seine Nachfolge gewünscht hatte, überraschend. Und wenig später hat er dann doch verkündigt, zum 3. Mal anzutreten. Und die Opposition sagt eben, das ist doch verfassungswidrig. Unsere Verfassung sieht doch nur zwei Amtszeiten vor. Und in Guinea muss man sagen, dasselbe Bild mit anderen Namen. Also Präsident Condé, über 80, auch zum 3. Mal will er antreten, obwohl es eine Beschränkung in der Verfassung gibt. Und in beiden Ländern, und das ist auch die Parallele, hat das jetzt dazu geführt, dass es eben Proteste gab im Vorfeld, aber auch währenddessen. Es gab Verletzte, es gab Tote. Und dass die Legitimität der Wahlen angezweifelt wird, das ist jetzt auch in diesen beiden Staaten der Fall, nachdem eben beide jetzt wieder im Amt sind. Und Sicherheitsexperten sagen, sie warnen vor sozialen Unruhen.
Guinea und Elfenbeinküste galten ja durchaus viele Jahre lang als so demokratische Vorzeigestaaten in Westafrika. Guineas Präsident Condé, der war ja auch so ein Veteran der guineischen Demokratiebewegung, kann man sagen, die auch jahrzehntelang gegen so ein sehr finsteres Militärregime da gekämpft hat. Wie konnte das denn passieren, dass man in diesen Ländern nun offenbar meint, sich einfach über die Verfassungen hinwegsetzen zu können?
Ja, diese Frage stellen sich sehr viele. Die Rechtfertigung der beiden ist ja die neue Verfassung, die sie ja teilweise selbst initiiert haben. Die nullt sozusagen deren Amtszeiten davor. Und demnach könnte Präsident Condé in Guinea ja noch 2-mal antreten und wäre rein rechnerisch, wenn man sich das vorstellt, am Ende seiner letzten Amtszeit dann über 90 Jahre alt. Also Menschenrechtsgruppen werfen Condé eben seit Jahren vor, dass er immer autoritärer werde. Und für viele ist das eben besonders bitter, weil ja, er war damals eine langjährige Galionsfigur der demokratischen Opposition. In der Zeit des demokratischen Übergangs 2010 in Guinea, nachdem eben das Land jahrzehntelang, 50 Jahre lang autoritär regiert worden war. Und Analysten meinen, dass sowohl Condé in Guinea als auch Ouattara in der Elfenbeinküste den Eindruck haben, es gäbe ja gar keine richtige, gute politische Alternative zu ihrer Politik, keine Nachfolge, und ihre Reformen, die sie denn angestrebt hätten, die konnten ja gar nicht richtig fruchten. Zum einen, weil es starke Gesundheitskrisen eben gab, wie damals Ebola oder wie jetzt Corona.
Was bedeutet denn der Putsch in Mali für die Region? Hier hatte ja letztendlich auch das Militär den 75-jährigen Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keita aus dem Amt getrieben. Auch hier war dem Putsch ja eine breite, stark auch von jungen Menschen getragene Protestbewegung vorangegangen.
Ja, hier sehen wir das wieder, im Endeffekt eine sehr junge, aber man muss auch sagen, sehr, sehr breite Protestbewegung gegen einen älteren Amtsinhaber. Aber was das für die Region bedeutet, ist auf jeden Fall mehr Unsicherheit, politische Unsicherheit. Das Militär hat sich an die Macht geputscht mit eben der Begründung, dem Willen der jungen Protestbewegung zu unterstützen, nachdem der Präsident eben so unter Druck geraten war. Und es stimmt natürlich auch, dass diese junge Protestbewegung in Mali am Anfang dem Militär auch zugejubelt hat. Jetzt aber sich in Teilen doch eher das Gefühl erstarkt, dass sie gar nicht mehr richtig einbezogen werden. Und dort haben wir jetzt eben einen Übergangspräsidenten eingesetzt vom Militär. Es sollen ja Wahlen stattfinden, um wieder zu einem rechtsstaatlichen Regieren zurückzukommen. Und das ist aber auch wichtig, denn man muss ja sagen, es gab überhaupt keine Konsequenzen für die Putschisten, die da jetzt regieren. Die Westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS, die versucht hat zu intervenieren, musste diesen Putsch ja zähneknirschend hinnehmen. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass so etwas in der Region auch Schule machen könnte. Und diese politische Instabilität kommt natürlich noch obendrauf auf eine sowieso schon Sicherheitskrise.
Wie sehen Sie das denn? Also welche Rolle spielt denn da die Ausbreitung islamistischer Gewalt, die ja auch, kann man so sagen, von Mali aus in die Region da strahlt?
Auf jeden Fall. Mali kämpft seit Jahren gegen den sich ausbreitenden Terror im Land. Der hat sich ja jetzt schon ausgebreitet vom Norden des Landes, mittlerweile schon ins Zentrum. Und der gefährdet die Region über Landesgrenzen hinweg, ohne dass eben die internationalen Militärbündnisse, an denen ja auch die Bundeswehr beteiligt ist, etwas verbessern könnten. Im Gegenteil, die Sicherheitslage hat sich ja weiter zugespitzt und bedroht die Region. Also die verschiedenen Terrorgruppen aus Mali oder aber auch andere wie Boko Haram aus Nigeria sind weiterhin aktiv. Sie verüben Anschläge, sie töten und entführen Menschen und machen eben Millionen in der Region zu Vertriebenen. Nur um mal Beispiele zu nennen, das sind halt dann Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen. Das sind Bauern, die keine Felder mehr bestellen und dadurch keine Nahrung sozusagen mehr produzieren können. Und natürlich sehr, sehr viele Menschen, die das Vertrauen in ihren Staat verloren haben. Und der Terror hat sich natürlich auch schon Richtung westafrikanische Küstenstaaten ausgebreitet. Also ein Pufferstaat dazwischen ist Burkina Faso, das eigentlich mal ein ganz ruhiges Land war und jetzt vom Terror zerfressen ist. Und die Küstenstaaten fürchten natürlich diesen Terror, der rüberschwappen könnte. Und als Schlüssel hatte man eigentlich mal gesagt, zum Beenden dieser Krise, dass es Reformen geben muss in Mali, soziale Reformen für Bildung, Justiz, Arbeit, auch im Norden des Landes, wo der Staat teilweise überhaupt nicht sichtbar ist. Und dieser Putsch, so fürchten Sicherheitsexperten, der hat diesen Weg zur Reform ja jetzt nicht beschleunigt. Und nicht zuletzt ist der Terror natürlich auch eine große Bedrohung direkt vor Europas Haustür.
Wie geht es denn jetzt, wenn wir nochmal auf die beiden Länder Guinea und Elfenbeinküste gucken, wie geht es denn da jetzt wohl nach den Wahlen weiter Ihrer Meinung nach?
Ja, ich denke, dass die politische Krise sich erst einmal zuspitzen wird. Das tut sie eigentlich auch schon. Sicherheitsexperten rechnen damit, dass es stärkere Konfrontationen, noch mehr politische Unsicherheit geben wird. Und in beiden Ländern hat die Opposition das Wahlergebnis ja nicht anerkannt und die Wahl vorab auch boykottiert. In Guinea hatte sich der Gegenkandidat schon vor dem Wahlergebnis als Sieger gefeiert und er spricht von Wahlmanipulation. Und in der Elfenbeinküste, da würde ich sagen, sieht man ein bisschen eine andere Richtung. Da versucht jetzt der neu gewählte alte Amtsinhaber Ouattara die Versöhnung mit der Opposition, hat sie zu Gesprächen eingeladen. Die hatte vorab nämlich angekündigt, einen nationalen Übergangsrat zu bilden, weil sie eben das Ergebnis nicht anerkennen wollte. Und dieses Dialogangebot, glaube ich, kommt auch, da Präsident Ouattara natürlich sehr genau weiß, dass die Gefahr besteht, dass die Geschichte sich wiederholt. Denn die Präsidentschaftswahlen jetzt im Oktober, die sind die ersten Wahlen nach sehr, sehr turbulenten Zeiten in der Elfenbeinküste. In den 90ern gab es einen Militärputsch, 2002 einen Bürgerkrieg. Und nach den Präsidentschaftswahlen vor genau 10 Jahren kam es zu sehr schweren Gewaltausbrüchen, bei denen damals rund 3000 Menschen getötet wurden. Und das will natürlich niemand.
Meinen Sie denn, wenn man sich jetzt die Lage insgesamt anschaut, dass sich hier so etwas wie ein arabischer Frühling in Westafrika entwickelt, oder ist das zu weit gegriffener Vergleich?
Ja, also auf diesen westafrikanischen demokratischen Frühling, da warten ja schon sehr viele sehr lange drauf. Natürlich muss man sagen, haben wir in der Vergangenheit Demokratisierungsprozesse in Westafrika gesehen. Wir haben große Jugendprotestbewegungen auch gesehen im Senegal oder auch jetzt in Mali oder ganz aktuell in Nigeria gegen Polizeigewalt. Was das mit der politischen Elite machen wird, das ist natürlich noch abzuwarten. Aber ich glaube, so das erste Fazit dieses Wahlmarathons in Westafrika ist, dass die Demokratien hier doch relativ schwach zu sein scheinen. Denn eigentlich war Westafrika ja mal der Vorreiter in Sachen Demokratisierung in Afrika. Aber wir sehen jetzt Militärputsche, die sozusagen erfolgreich sind. Wir sehen Machtinhaber, die sich mit Tricks eine längere Amtszeit verschaffen wollen und jetzt auch verschafft haben. Und es zeigt ja auch, dass wir immer wieder das gleiche Personal an der Führung haben bei Wahlen. Also jetzt nicht nur in der Elfenbeinküste oder in Guinea. Das gilt nicht nur für die Inhaber, nicht nur für die Amtsinhaber, sondern eben auch für die oppositionellen Kandidaten. Da haben wir sozusagen schon wieder alte Bekannte gesehen. Was wir aber auch sehen bei den Wahlen, was so geblieben ist, es geht dort eben sehr stark darum, zu welcher Bevölkerungsgruppe gehört ein Kandidat und nicht, welches Wahlprogramm hat er eigentlich. Und ich glaube, diese Bilanz überwiegt gerade jetzt nach den ersten Wahlen in der Region. Also die Bilanz ist erstmal, dass gefeierte Demokratiehoffnungen sehr, sehr autoritär wieder agieren.
Klingt nicht so hoffnungsvoll. Dunja Sadaki war das über die Herausforderungen, vor denen viele Länder in Westafrika in diesem Superwahljahr stehen. Protest beschäftigt uns auch morgen in der Weltzeit. Dann blicken wir nach Polen, wo seit Wochen ja Hunderttausende Polinnen und Polen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts auf die Straße gehen. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören für heute. Tschüss und machen Sie es gut.